الكريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما،
آمين.
وتفرقنا من بعده معصوما.
آمين.
لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من المقبول. اللهم إن بلغتنا رمضان فأعنا على الصيام والقيام. اللهم إن بلغتنا رمضان فبلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، فرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذه الرسالة الموسومة بهذا العنوان: بلاغ الرسالة القرآنية للشيخ الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء الثاني عشر بعد المئة الأولى. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة
طبتم
الله.
طاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الأسلوب قبيل الله dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen. Und Friede und Segen sein auf den edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Friede und Segen sein auf ihn, auf seine Gefährten und all denjenigen, die ihnen Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Möge Allah subhanahu wa ta'ala das Leid unserer Geschwister in Palästin und vor allem in Gaza lindern. Möge Allah subhanahu wa ta'ala die Kranken heilen und die Toten mit ihnen barmherzig sein und sie als Märtyrer zu sich nehmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Unterdrückung beenden und den Muslimen beistehen, ganz egal wo und ganz egal welches Leid sie ertragen müssen. Amin. Liebe Geschwister, ich heiße euch allesamt herzlich willkommen zur Fortsetzung unserer Vortragsreihe, die den Titel trägt: Die Überbringung der Botschaft des Koran. Und zu Anfang begrüße ich an jeden einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام مع البلاغ الخامس من بلاغات القرآن الكريم، والذي هو بعنوان الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبعد أن بينا القواعد والضوابط للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، وصلنا إلى بصيرة للمصنف رحمه الله تعالى، قال فيها أن الأصل من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعوة الناس إلى الخير. أصل الخير أن يعرف الناس ربهم بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى وأفعاله جل جلاله. وبدأ المصنف يستشهد ببعض الآيات عن مائدة سورة آل عمران، لأن الأصل من الأمر والنهي دعوة الناس للخير. فقال ذاكرا هذه الآيات من سورة آل عمران بدءا من الآية الثانية بعد المئة الأولى وما بعدها، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فرغنا فيما مضى من لقاءات من تفسير هذه الآيات، وانتهينا إلى الآية الأخيرة من هذه الآيات: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وبدأنا نتكلم عن قضية الاختلاف بأنواعه، وبينا أن النوع الأول من الاختلاف الاختلاف المحمود، هو الاختلاف اللي مصدره اجتهاد، وكلا المتخالفين يقصد الوصول للحق وفق أقوى الأدلة. وهذا يحمد، وبدأنا نقف أمام قواعد الاختلاف عند الإمام الشافعي فيما يتعلق بهذا النوع من الاختلاف، والاختلاف المحمود، المناقشات العلمية بين العلماء وطلاب العلم، والمسمى بالمناظرات، حتى نصل في مسائل الاجتهاد إلى أقوى الدليلين. فهذا كله من المحمود وله آداب، بخلاف طبعا الخلاف المذموم شر كله، وسوف نعرج عليه بعد إن شاء الله تعالى. فنحن ما زلنا مع الخلاف الذي يحمد في المناقشات العلمية والمسائل اللي مصدرها اجتهاد ولا دليل مرجح في المسألة، وده اللي النبي قال فيه: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فالمجتهد على كل حال مأجور، لكن الصواب واحد لا يتعدد، كما أن الحق واحد لا يتشعب. فبنبدأ في مسائل الخلاف نبحث عن الدليل الأقوى في المسألة وهكذا، لأن المختلفين لا شك أن أحدهما على صواب وله أجران، وأن الآخر على خطأ وله أجر. فتبدأ المناقشات العلمية للوصول للصواب. فبدأنا نقف أمام أثر الإمام الشافعي رضي الله عنه أرضاه مع أحد طلابه ويونس ابن عبد الأعلى، مبينا فيه ما ينبغي على المختلفين من آداب وضوابط عند الاختلاف، وهذا نحتاجه حتى في حياتنا الدنيا، في معاملاتنا، في بيوتنا، في تربيتنا لأبنائنا، نحتاج إلى هذه الضوابط. هنذكر الأثر مرة ثانية، لأن هذا الأثر فيه ما هو ثابت وفيه ما لا يثبت، لكن الذي لا يثبت معناه صحيح، معناه صحيح. فسوف أذكر لكم الأثر مرة أخرى، ثم نقف مع الثابت ونعرج على غير الثابت ونبين صحة معه. فالذي حدث أن الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه اختلف في مسألة مع أحد طلابه يونس ابن عبد الأعلى، وانتهى النقاش بغضب يونس وترك المجلس وانصرف. وده وارد، وارد في المناقشات العلمية أن تحتد المناقشة، وارد أن يغضب أحد الطرفين. قد أتناقش أنا وعبد الكريم وأرفع صوتي غاضبا عليه مثلا، أو عبد الكريم يغضب ويمشي مثلا، هذا وارد. فهذا ما حدث بين الإمام الشافعي، بارك الله فيكم يا أبا أحمد، جزاكم الله خير، وبين تلميذه يونس ابن عبد الأعلى. يونس غضب، ترك المجلس وانصرف، تاركا درس الشافعي متجها إلى بيته. وظل يونس ابن عبد الأعلى غاضبا على محمد ابن إدريس الشافعي رضي الله عنه وارضاه حتى أقبل الليل، يعني طول النهار قاعد في البيت مغضبان من الشيخ، مش هيحضر بقى لا درس ولا غيره، خلاص قاعد في البيت حتى أقبل الليل. وسمع يونس صوت باب منزله يطرق، الباب بيخبط، فسأل من بالباب، فقال الطارق: محمد ابن إدريس، ولم يذكر اللقب. طبعا هناك الكثير بهذا الاسم، محمد ابن إدريس غير الشافعي. قال: محمد ابن إدريس. فقال يونس: فتفكرت في كل من كان اسمه محمد ابن إدريس إلا الشافعي، ما جاش على الباب خالص، إن أنا غضبان منه فمش هيجيني، فما جاش على البال أن الذي يطرق الباب هو من؟ الشافعي، إلا الشافعي. فلما فتح الباب فوجئ بأنه الشافعي، فقال الشافعي كلمات تنم عن نهج السلف الصالح عند الاختلاف. فقال يا يونس تجمعنا مئات المسائل وتفرقنا مسألة. إلى هنا هذا هو الثابت كما جاء في كتاب السير للإمام الذهبي، سير أعلام النبلاء. ما سيأتي بعد من قواعد لم يقلها الشافعي لكن معناها صحيح ونسبت إليه. طبعا كثير كان ينسب لبعض الفقهاء والعلماء بعض القواعد على أنه قالها، هو ما قالها، لكن لأنه يعلم أن هذا الفقيه له ضوابط كثيرة فيبدأ ينسب له إيه؟ ما لم يقوله، لكن المعنى صحيح، المعنى القواعد اللي تذكر الآن إن شاء الله سنبين صحتها، لكن لا تنسب للشافعي كقول. قال يا يونس تجمعنا مئات المسائل وتفرقنا مسألة، يا يونس لا تحاول الانتصار في كل الاختلافات، فأحيانا كسب القلوب أولى من كسب المواقف، يا يونس لا تهدم الجسور التي بنيتها وعبرتها فربما تحتاجها للعودة يوما ما. طبعا ملاحظ أن الكلام لا يتناسب مع فصاحة بلاغة الشافعي، يعني الشافعي لا يقول مثل هذه الايه الكلمات الضعيفة من حيث البلاغة والفصاحة، لأن طبعا ابن إدريس الشافعي ده كان من العرب الأقحاح، يعني الشافعي كان يتقن لغة العرب بأشعارها بنثرها بآدابها وعنده 9 سنين وكان نسابا، فطبعا مثل هذه اللغة لا تتناسب مع بعض الألفاظ الوردة إيه؟ فيما ذكر. قال اكره الخطأ دائما ولكن لا تكره المخطئ، وابغض بكل قلبك المعصية لكن سامح وارحم العاصي، سامح وارحم العاصي. يا يونس انتقد القول لكن احترم القائل، فإن مهمتنا هي أن نقضي على المرض لا على المرضى، لا تقاطع من اختلفت معه. لقد وضع الإمام الشافعي في هذه الأمور أو القواعد المذكورة قواعد الاختلاف، فكما بيّنت ثابت حتى المسألة الأولى فقط ده ثابت عن الشافعي، أما ما دون ذلك فهذا ينسب للشافعي لكن لم يثبت بسند ومعناه صحيح في هذا المقام، وده اللي احنا هنعرج عليه بقى الليلة، لأن احنا خدنا الدرس الماضي أول قاعدة في الاختلاف وهي أن تبدأ من اختلفت معه بالسلام كما فعل الشافعي. أول حاجة عملها ذهب إلى من اختلف معه وطرق بابه وبدأه بالسلام، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. الليلة بقى نكمل بقية القواعد بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Liebe Geschwister im Islam, wir kommen wie gesagt zur Fortsetzung dieser Vortragsreihe. Wir haben gesagt, beziehungsweise der Autor, möge Allah Azza wa Jal barmherzig mit ihm sein, dass es verschiedene Dinge des Korans gibt. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Dass es verschiedene Kapitel des Koran gibt. dass der Autor gesagt hat, die Überbringung der Botschaft des Koran. Und wir sind angekommen bei der Überbringung des, der fünften Botschaft sozusagen. Und das ist der Aufruf zum Guten, das Rechte gebieten und das Verwerfliche verbieten. Das ist das Kapitel, über das wir mittlerweile schon seit mehreren Wochen und Monaten sprechen. Und der Autor sagt, das höhere Ziel dahinter, hinter dem Verbieten des Schlechten und dem Gebieten des Guten, steckt, dass man den Menschen die Kenntnis über Allah subhanahu wa ta'ala gibt. Und das ist das höhere Ziel, welches sich dahinter verbirgt, dass man den Menschen Kenntnis gibt über Allah subhanahu wa ta'ala, weshalb Allah azza wa jalla diese Dinge gebietet und verbietet. Und es ist auch die Aufgabe der muslimischen Gemeinschaft, zum Guten aufzurufen, das Rechte zu gebieten, das Verwerfliche zu verbieten. Und das sind Eigenschaften, die Allah subhanahu wa ta'ala auserwählt hat für diese muslimische Gemeinschaft. Yani Allah azza wa jal hat viele Eigenschaften erwähnt, wie der Muslim sein sollte, wie der Mu'min sein sollte, wie die muslimische Community, wie die Jama'a sein sollte. Aber eines der Eigenschaften, welches die Muslime miteinander vereint, ist, dass sie das Rechte gebieten und das Verwerfliche verbieten. Basierend darauf hat der Autor Verse von Surat Ali Imran erwähnt, beginnend ab Vers Nummer 102. Und wir haben die Verse mittlerweile mehrmals rezitiert, aber Wiederholung schadet bekanntlich nicht. Allah azza wa jalla sagt in der sinngemäßen Übersetzung ins Deutsche, beginnend ab Vers 102, O ihr, die ihr glaubt, fürchtet Allah in gebührender Furcht und sterbt ja nicht anders denn als Muslime. Und haltet alle fest am Seil Allahs und geht nicht auseinander und gedenkt Allahs Gunst an euch, als ihr Feinde wart und er dann eure Herzen zusammenführte, worauf ihr durch seine Gunst Brüder wurdet. Und als ihr am Rand einer Feuergrube wart und er euch dann davor errettete, so macht Allah euch seine Zeichen klar, auf das ihr recht geleitet werden möget. Und es soll aus euch eine Gemeinschaft werden, und das sind die Eigenschaften, die wir gerade erwähnt haben, die Eigenschaft dieser Gemeinschaft. Und es soll aus euch eine Gemeinschaft werden, die zum Guten aufruft, das Rechte gebietet und das Verwerfliche verbietet. Jene sind es, denen es wohl ergeht. Und seid nicht wie jene, die auseinandergingen und uneinig wurden, nachdem die klaren Beweise zu ihnen gekommen waren. Für jene gibt es gewaltige Strafe. Wir haben über die vorangegangenen Verse mittlerweile sehr ausgiebig gesprochen. Wir haben sie erläutert. Wir haben erläutert, was damit gemeint ist. Dann sind wir angekommen zum letzten Vers, den wir jetzt soeben rezitiert haben. Und seid nicht wie jene, die auseinandergingen. Das heißt, Allah azza wa jal, nachdem er Eigenschaften erwähnt hat, welche diese Jama'a, welche diese Gemeinschaft auszeichnen, und es sind, wie bereits erwähnt, es sind sehr, sehr viele Eigenschaften an ganz, ganz vielen Stellen, sowohl aus dem Koran als auch aus der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aber die Eigenschaften, die wir hier erwähnt haben, sind, dass man das Rechte gebietet, dass man zum Guten aufruft, das Rechte gebietet und das Verwerfliche verbietet. Nachdem dieser Vers gekommen ist, der sagt, was eigentlich die Merkmale sein sollten, was die guten Dinge sein sollten, kommt gleichzeitig eine Warnung von Allah subhanahu wa ta'ala, indem er die Menschen warnt, indem er die Muslime warnt und sagt, und seid nicht wie jene, die auseinandergingen. Dieses Auseinandergehen, auch wenn man es vielleicht die Spaltung nennen möchte, lässt sich im Islam unterteilen. Es gibt eine gute Spaltung oder eine gute Meinungsverschiedenheit und es gibt schlechte Meinungsverschiedenheiten. Es gibt eine gute, gesunde Meinungsverschiedenheit und es gibt eine schlechte Spaltung. So trifft es besser. Eine gesunde, gute Meinungsverschiedenheit, die geboten ist, die erlaubt ist, und es gibt die verbotene Spaltung. Wir sind immer noch bei der ersten Kategorie, in der wir gesagt haben, was bedeutet es eigentlich, wenn wir sagen, es gibt eine gute Meinungsverschiedenheit, weil aus dem Wort heraus, wenn man hört Meinungsverschiedenheit, das erste Gefühl, was man dazu entwickelt, ist ja eigentlich, dass es etwas Negatives ist. Man verbindet damit ja grundsätzlich nichts Positives. Wenn man sagt, es gibt hier eine Meinungsverschiedenheit, dann verbindet man das oftmals mit, es gibt hier eine Streitigkeit, es gibt hier einen Streit, es gibt hier ein Thema, bei dem man sich uneinig ist und so weiter und so fort. Aber in diesem Kontext, welchen wir erwähnt haben, ist es eine gute, eine gesunde Meinungsverschiedenheit. Warum? Weil sie auf einer gewissen Art des Wissens basiert. Wir haben dazu mehrere Beispiele gegeben, wie beispielsweise, wenn ich hinter dem Imam stehe, rezitiere ich Surat al-Fatiha oder rezitiere ich nicht in den lauten Gebeten, wie beispielsweise das Subh-Gebet, das Maghrib-Gebet und das Isha-Gebet. Rezitiere ich die Fatiha oder nicht? Es gibt Meinungen, es gibt Beweise bzw. gute Argumente auf dieser Seite und es gibt wiederum gute Argumente auf der anderen Seite. Das heißt, das sind gute Meinungsverschiedenheiten und die werden auch, egal ob es diese ist oder verschiedene Meinungsverschiedenheiten, die wird es immer geben. Warum? Weil es keinen klaren, eindeutigen Beweis gibt, der sagt, du musst es so machen, du darfst es nicht so machen. Das heißt, diese gute, gesunde Meinungsverschiedenheit, ist eine Sache, die auch die muslimische Gemeinschaft im jeweiligen Diskurs auch ein bisschen belebt, immer wieder und immer wieder. Warum? Weil man da dazu angehalten ist, seine jeweiligen Argumentationen, seine jeweiligen Argumente, seine Beweise hervorzubringen. Und das ist ein guter, gesunder Diskurs in dieser Angelegenheit. Wir haben verschiedene Beispiele erwähnt, was gut ist. Aber wir sind zuletzt stehen geblieben bei dem Ereignis, das sich ereignet hat zwischen al-Imam al-Shafi'i und seinem Schüler Yunus. Al-Imam al-Shafi'i hatte einen Schüler gehabt und diese hatten eine Meinungsverschiedenheit. Und bei diesem Ereignis sind wir stehen geblieben. Wir haben es bereits erwähnt, wir erwähnen es jetzt zur Erinnerung wieder. Eines Tages hatte al-Imam al-Shafi'i mit seinem Schüler hatte eine Meinungsverschiedenheit, es gab eine Diskussion. Und das ist auch etwas, was menschlich ist, dass der Schüler seine Fassung verloren hat sozusagen und die Sitzung verlassen hat, Imam Shafi'i verlassen hat. Man will es nicht unbedingt gutheißen, aber das ist eine Sache, welche auf einer menschlichen Grundlage basiert. Und so hat er die Sitzung von Imam Shafi'i verlassen und Imam Shafi'i ist am späten Abend zu ihm gegangen, hat bei ihm angeklopft, um ihm diesen goldenen Ratschlag zu geben. Und das sind die Aussagen, welche wir bereits erwähnt haben. So hat es an der Tür geklopft und er hat gesagt, ich bin Muhammad ibn Idris, ohne zu sagen, ich bin Shafi'i. Weil Muhammad ibn Idris kann es viele geben. Dann hat er ihm die Tür geöffnet und er war quasi so ein bisschen baff. Er ist eigentlich mein Lehrer. Ich bin aufgestanden, habe die Sitzung verlassen, aber er kommt jetzt gerade zu mir, um mit dem Salam zu beginnen. Und das zeigt die schönen und tollen Charaktereigenschaften dieser Gelehrten. So sagte er ihm, O Yunus, yani Imam Shafi'i sagt zu seinem Schüler, O Yunus, hunderte Angelegenheiten oder in hunderten Angelegenheiten haben wir einen Konsens, yani wir haben einen gemeinsamen Nenner, wir haben eine Meinung oder wir sind einer Meinung. Sollen wir es denn etwa zulassen, dass eine Angelegenheit, in der wir keinen Konsens haben, dass diese uns spalten sollte? Yani das ist natürlich nicht in Form einer Frage gemeint, sondern eher eine Feststellung, dass er sagt, wir dürfen es nicht zulassen, dass uns eine Thematik spaltet, obwohl wir bei hunderten Themen einen Konsens haben, auf einem gemeinsamen Nenner sind. Und die weiteren Aussagen, die ich jetzt erwähne, sie werden, und das ist in der Wissenschaft des Hadithes, gibt es gewisse Dinge, die besagen, dass beispielsweise diese Aussage Imam Shafi'i nicht erwähnt hat, aber sie wird ihm zugeschrieben. Yani, was bedeutet das als Beispiel? Es ist nicht bewiesen, dass die weiteren Aussagen, die jetzt kommen, es ist ein bisschen trockenes Thema, weil es in der Hadith-Wissenschaft oftmals erwähnt wird, aber die weiteren Aussagen, die jetzt kommen, es gibt keinen Beweis dafür, dass Imam Shafi'i sie wirklich getätigt hat. Aber aufgrund der Thematik und was darin erwähnt wird, wird sie ihm zugeschrieben, weil die Meinung, die daraus resultiert, oder dass die Botschaft, die daraus resultiert, eine richtige Botschaft ist, die mit diesem Thema zusammenhängt. Ohne aber, dass Imam Shafi'i diese Aussage getätigt hat. Man kennt das auch in der Wissenschaft der Hadithe, dass man beispielsweise sagt, dieser Hadith, dieser Zusatz wird nur zugeschrieben, aber der Prophet beispielsweise hat es nicht gesagt, aber in diesem Zusammenhang hat es seine Korrektheit. Ne? Also ich will jetzt nicht weiter ausschweifen, weil es vielleicht auch für den einen oder anderen ein bisschen trocken sein kann. Das heißt, er sagte, O Yunus, hunderte Angelegenheiten bringen uns zusammen, in denen haben wir einen Konsens, wir dürfen es nicht zulassen, dass uns eine Angelegenheit spaltet. Und dann kommen die Aussagen, wie bereits erwähnt, die Imam Shafi'i zugeschrieben werden, aber nicht bewiesen ist, dass er sie wirklich getätigt hat. Man sollte nicht beharren auf seiner eigenen Meinung. Verschließ nicht die Tür, yani damit ist gemeint, verschließ nicht die Tür, wenn du mit jemandem eine Meinungsverschiedenheit hast, dass du mit ihm eine Konfrontation hast, sollte man nicht die Tür hinter sich verschließen. Was damit gemeint ist, ist, man sollte es immer wieder, diese Option sich offen halten, dass man dann doch wieder zusammenfindet. Verschließ nicht die Tür, hasse den Fehler, aber hasse nicht denjenigen, der den Fehler gemacht hat. Hasse den Fehler, aber hasse nicht denjenigen, der den Fehler gemacht hat. Du kannst jemandem in der Diskussion, in der Debatte widersprechen, aber verliere nie den Respekt ihm gegenüber. Denn unser Job ist es, die Krankheit zu bekämpfen und nicht den Kranken zu bekämpfen. Unser Job ist es, die Krankheit zu bekämpfen. Wenn man sagt Krankheit, kann man sich das auch im medizinischen Sinne vorstellen, das, was ein Arzt macht, dass wenn jemand krank ist, zu ihm kommt, dass seine Aufgabe ist, es nicht den Kranken zu bekämpfen, sondern den Kranken zu bekämpfen. Und genauso ist es mit den Gelehrten, dass es nicht die Aufgabe ist, jemanden zu bekämpfen, der eine andere Meinung hat, sondern man packt diese Meinungsverschiedenheit an der Wurzel, um darüber zu diskutieren. Meide mich nicht, beziehungsweise beende nicht die Beziehung zu mir aufgrund einer Meinungsverschiedenheit, die wir haben. Das heißt, beende nicht die Beziehung, meide die Person nicht, zu der du eine Meinungsverschiedenheit hast. Und das hat auch die Größe von Imam Shafi'i gezeigt, dass er quasi zu ihm gegangen ist, aufgrund dessen, um mit dem Salam zu beginnen, basierend auf der Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, der besagt, es ist nicht erlaubt, seinen Muslim über 3 Tage zu meiden, und der Beste von denen ist derjenige, der mit dem Salam beginnt.
القاعدة الثانية من قواعد الخلافة عند السلف: ليس من الصواب التركيز على الاختلاف مع قلته وترك الاتفاقات مع كثرتها. بعض من ينتسب للعلم أنكر بعض هذه القواعد إنكارا شديدا وقال هذا فاسد وباطل، لأن فيه تعطيل للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لماذا أنكر؟ لأنه نظر إليها لأنها مطلقة، إحنا ما قلناش إنها مطلقة، بنتكلم عن نوع من أنواع الاختلاف، الاختلاف المحمود. فمن نظر النظرة المطلقة دي فبدأ ينكر ويبطل ويفسد، يقول لك تدعو للإرجاء، وطبعا قوله غير صواب، لأن العالم حقا وصاحب الفهم دائما أبدا في الألفاظ المهمة يلجأ للتفصيل. انظر مثلا للشيخ الثامين رحمه الله تعالى، سئل مرة عن قول القائل المرحوم فلان، لواحد مات يعني، المرحوم فلان كما يقول البعض، المغفور له فلان. طبعا الكلمة كده ممكن واحد يخدها على الإطلاق، بيتألى على الله، ايش عرفنا ربنا غفر له؟ قل بس انتظر واسمع للعالم ماذا يقول. قال الشيخ الثامين رحمه الله: المسألة فيها تفصيل، فإن كان يقصد بها الدعاء بالرحمة تقبل منه، وكأنه يقول المرحوم فلان يعني يا رب اغفر لفلان، أو المغفور له أي بإذن الله، يعني كأنه يدعو ربه بالمغفرة. فقال إن كان يقصد دعاء فتقبل، أما إن كان يعتقد المغفرة له والرحمة فهنا ينبه ألا يقول مثل هذا. العالم كيف يأخذ الألفاظ بالعدل والإنصاف. أذكر مرة أخ بعد الدرس يقول لي: فتح الله عليك يا عم الشيخ، أنا في مصر والله، وصاحبنا بقى قاعد جنبي كده من إياهم، قال له: ما تقولش فتح الله عليك، قول فتح الله لك. ضحك، قلت له: مش بيكلمني أنا، أنا اللي جاوب، أنت بتكلم ليه؟ وبعدين كلامك خطأ. راح وشه حمر، قلت له: آه، الله تعالى قال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. قال: فتحنا عليهم. فنقول له: افهم بقى، في تفصيل. نقول له: ما تقولش فتح الله عليك إلا بقيد، يعني فتح الله عليك من العلم، فتح الله عليك من الخير، فتح الله عليك البركة، فنقول له: قيدها بس. طب إن أطلقها نعلم أنه لا يقصد إلا الخير، فتحمل على ممدوحة الخير ولا ينكر عليه. فهمتوا حاجة؟ وصل كده؟ يبقى فتح الله عليك تقيدها بس، نقول مثلا الشيخ أبو عطاء: فتح الله عليك من فضله، ما يقولش فتح الله عليك واسكت، ما يقولهاش الشيخ سيد، لأنه عارف إن الفتح عليك ممكن تشمل إيه؟ المصائب، صح؟ عنده فهم للمسألة، فده ما يطلقش. إنما لو عبد الكريم أطلق مثلا عادي، إنه يقصد إيه؟ الخير، ما يقصدش التاني، فنقول له: بس يبقى قيدها يا عبد الكريم، قل فتح الله عليك من فضله، من العلم، من البركة، وهكذا. إنما لو قلت فتح الله لك دي لا تعني إلا الخير فقط، يعني تحمل وجه واحد فقط، فتح الله لك، لك يعني في العطاء بس، خلاص كده. لكن من قال عليك نقول له: قيدها بس. هكذا يكون العدل والإنصاف مع الألفاظ، فما تاخدش أنت أي كلمة وتنكر مباشرة، لأن المسائل فيها تفصيل. زي اللي يقعد يتشدق بعض يقول لك إيه: لا تقول مسواك الجن، قول مأواك بالمسوى في النار بس، كاتك الخير، والله المثوى هو المأوى، ويطلق مع هذا وذا ولا حرج، وبنص القرآن فإن الجنة هي المأوى وهي النار هي إيه؟ المأوى، ما جاب مأوى ومأوى إيه؟ في النار وفي الجنة في سورة النازعات. فأحيانا البعض بيتعجل بالإنكار لقلة فهمه ولقلة علمه، ولو رجع للقرآن هيجد الأمر واسع. فعشان كده أحيانا نقول لا تتعجل بالإنكار قبل عرض المسائل على المنهج. فبعض الناس يروح قافل الباب مباشرة ويخبط ويقول لا، احنا الآن بنتكلم عن نوع من أنواع الاختلاف، هو الاختلاف المحمود اللي مصدره اجتهاد. لما نختلف مع بعض مثلا أنا والشيخ أبو عطاء، أنا أقول بوجوب قراءة المأموم خلف الإمام في الجهرية، هو يقول لا ما يقرأش، واحتد وغضب ومشي. يقدر ماشي، ايه المشكلة؟ وانا اقدر منه مش مشكلة، دي مسألة خلافية، مسألة ايه؟ فهي دي بقى اللي اقول للشيخ سيد فيها الله يكرمك ما تركزش على الاختلاف اللي بينك ده، وركز على ما اتفقتم عليه، لان الاختلاف ده ايه محمود، دي مسألة من الخلاف المعتبر السائغ، ما تأديش لفرقة. احتدنا مع بعض اثناء النقاش لكن القلوب لا تختلف، وده اللي عايزين نوصله في القاعدة دي بقى، خلافنا بيكون في العلم مش في القلوب. تاني يا ابو عمر، خلافنا بيكون فين؟ في العلم مش في القلوب. يعني ممكن تغضب عليك واغضب عليك في العلم وتلاقيني انهارت وزعقت لك وها، لكن قلبي مش ممكن ابدا يتغير عليك، لان انا واثق انك تريد الحق وتبحث عنه كما اني ابحث عنه وفق الدليل. اذا خلافنا يكون فين؟ في الباب ده بس، في العلم. نختلف مع بعض، انتهى المجلس. السلام عليكم يا ابو عطاء. وعليكم السلام يا ابو احمد، نراك الاسبوع اللي بعد القادم. شكرا. هو ده العلم. يبقى احنا اختلفنا في ايه؟ في العلم مش في القلوب، قلوبنا ما اختلفت. فده بيدعونا لايه بقى؟ لعدم التركيز على المسائل اللي اختلفنا فيها رغم قلتها، ونسيان الاتفاقات رغم كثرتها. وده اللي قاله الشافعي، تجمعنا مئات المسائل وتفرقنا مسألة. الله، ما ينفعش. طيب أنا أرى في المسألة دي أن الخصم على خطأ، أذكره بالله وبين الدليل لكن لا أنفره ولا أفارقه لأنه أخي في الله، كلها مسائل علمية. هذه قاعدة مهمة نحتاج لها في حياتنا كلها، في علاقتك مع الزوجة يا وادي يا أبو معاذ. أبو معاذ ولا أبو عمر؟ ما ليه أبو معاذ ده؟ طيب، ما عشان يصحى الصبح قاعد نايم. تخلفي مع الزوجة مع الأولاد محتاج لده؟ اختلفنا ما في مسألة ولا اتنين أنا والزوجة، لكن اتفاقاتنا في إيه؟ عشرة عمر يا رجل. ده النبي قال لنا نصا كده، لا يفرق مؤمن مؤمنة إذا كره منها خلقا رضي منها آخر. يعني مش كلها وحشة يا معاذ، فيها حاجات حلوة كتير، صح كده؟ نتغاضى عن دي ونتغافل عن دي. كذلك في تربية الأولاد، الولد مش وحش على طول، أحيانا بيغلط، أحيانا بيكبر دماغه بيعاند، لكن في الآخر الولد حبوب وزي العسل وكذا وكذا، ابني. فمنساش ده كله عشان وروح قافل الأبواب، هنحتاج لها في العلاقات مع الناس، مع الجيران، مع كذا، مع الإخوة. فدي قاعدة مهمة جدا جدا، ما نركزش كتير قوي على المسائل الخلافية القليلة قوي دي، مع وجوب الأمر والنهي فيها إذا كان في مخالفة، ولكن نثمن الاتفاقات. إنما طبعا في الخلاف الباطل في الأصول وكذا لازم ننكر ونشتد كمان. خلاص كده اختلفنا في العقيده، ينفع نقول لك يغزل بعدنا بعضا في العقيده؟ لا يا عم الشيخ، كده هيبقى ارجاء وهنضيع الدين والدنيا معاه. عقيده ما ينفعش فيها بقى ايه نكبر دماغك بقى، مش زي يقول لك انتم ما بتتكلموا في التوحيد بتفرقوا الامه. نعم، عايزين نتكلم في ايه؟ في الشرك يا اولاد الايه؟ مصيبه كبيره جدا اذا كان ده منهج الانبياء والرسل. خلاص كده، اذا الخلاف الباطل ده بقى ده لازم نحتد ونشتد ونغضب ونحمر، ده دين. ورغم ده كل ما حدتنا نرجو السلامة للمخالف وناخد بيدين رحمة الله.
نعم. الله يبارك فيك. بيبي بغيت أبين تهابن. das Ereignis, welches sich zugetragen hat zwischen Imam Shafi'i und seinem Schüler. Hier gibt es verschiedene Regeln, die wir beachten sollten, wie man mit solchen Dingen umgeht. Die erste haben wir bereits erwähnt, und zwar ist der Beste von denen, egal bei welcher Meinungsverschiedenheit es ist, der Beste ist immer derjenige, der sein Ego versucht zu unterdrücken und mit dem Salam beginnt. Und das ist eine Herausforderung, eine schwere Herausforderung, weil oftmals ist es so, dein Ego pusht dich. Du willst nicht derjenige sein, der nachgibt und so weiter, weil der Mensch ist vielleicht manchmal, tickt er so, und wie gesagt, das Ego trägt dazu bei, dass man, ich will nicht sagen hochmütig ist, aber dass man keinen Grund sieht, warum soll ich mit dem Salam beginnen und so weiter und so fort. Aber derjenige, der wirklich diese Religion verstanden hat und diese Religion lebt und diese Religion liebt, der wird mit dem Salam beginnen, auch wenn er selbst derjenige ist, der bei dieser Meinungsverschiedenheit, egal welcher Natur sie ist, vielleicht selbst im Recht ist. Denn er hat gar keinen Fehler gemacht. Wir reden nicht jetzt über Meinungsverschiedenheiten im Wissen, sondern wir reden grundsätzlich über Meinungsverschiedenheiten, die man hat, die du im alltäglichen Leben mit deinen Freunden, Geschwistern und so weiter haben kannst. Die Herausforderung ist es hier, dass man mit dem Salam selbst beginnt. Und das ist das, womit der Islam gekommen ist. Der Islam ist gekommen, dass dieses Ego, dass das unterdrückt ist, dass es unterdrückt wird. Das ist die Religion des Islam, liebe Geschwister, dass diese Nefs, dieses Ego, das du hast, dass du es kontrollierst, aber nicht von diesem Ego kontrolliert wirst. Und das ist die große Herausforderung. Das ist das, egal wie lange du praktizierst, du wirst immer merken, das ist immer noch eine große Herausforderung. Die richtige Absicht zu haben, ist so eine Herausforderung. Aber auch, dass du das Gefühl hast, ich habe dieses Ego, diese Nefs im Griff, nicht umgekehrt. Das heißt, wenn ich sage, ich gehe hin, um mit dem Salam zu beginnen, dann mache ich das auch. Und ich spüre dabei kein Hindernis. Und das ist das, was im Endeffekt von Größe zeigt. Das ist das, was von Größe zeugt, dass man quasi mit dem Salam beginnt, auch wenn man selbst vielleicht gar nichts Falsches in der Hinsicht gemacht hat. Der nächste wichtige Punkt, und den hatten wir vorhin auch schon angeschnitten, ist, dass man den Fokus legen sollte auf den Konsens, nicht auf die Meinungsverschiedenheit. Der Fokus sollte liegen auf den Dingen, denen man sich einig ist, auf Dingen, in denen man einen gemeinsamen Nenner gefunden hat, Dingen, die man keine Meinungsverschiedenheit hat. Und das ist der große Unterschied. Beide können koexistieren miteinander, dass ich Dinge habe, bei denen ich einen gemeinsamen Nenner habe, und Dinge, bei denen man eine Meinungsverschiedenheit hat. Die können koexistieren miteinander. Aber wichtig ist, dass der Fokus darauf liegt, auf die Dinge, die man eine Meinungs- oder gemeinsam eine Meinung hat, auf einem Nenner ist, einen Konsens hat, und nicht auf Dingen, bei denen es eine Meinungsverschiedenheit gibt. Aber, und das ist jetzt ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil viele können diese Thematik jetzt falsch verstehen. Liebe Geschwister, es geht hier um Dinge, die beispielsweise im Fiqh sind, in Urteilfällungen, in dem beides erlaubt sein kann. Wir bleiben bei diesem Beispiel, damit wir das nicht aus den Augen verlieren, die Fatiha zu rezitieren hinter dem Imam beim Subh, Maghrib oder Isha-Gebet. Da sollte nicht der Fokus auf die Meinungsverschiedenheit liegen. Weil manche verstehen das falsch und wollen die Religion auch, und da muss man einfach auch ehrlich sein, die Religion ist eine Amana. Da muss man auch einfach so konsequent und ehrlich sein. Die Meinungsverschiedenheit gilt nicht bei Dingen in der Aqidah. Ich kann nicht sagen, wir haben eine Meinungsverschiedenheit in der Aqida, aber egal, du sagst, man darf Gräber anbeten und den so und so, so und so, ich sage nein, aber egal, komm, wir sind alles Geschwister, das ist nur eine kleine, nein, diese Meinungsverschiedenheit gilt in Dingen, in denen eine Meinungsverschiedenheit erlaubt ist, in Dingen des Fiqh, in Dingen der Fällung eines Rechtsurteils, nicht in grundlegenden Dingen in der Religion. Manche versuchen, die Religion so darzustellen, alles Friede, Freude, Eierkuchen und egal, auch wenn wir hier eine Meinungsverschiedenheit haben, ist ja egal, wir haben so viele Themen, die uns einigen. Nee, nicht bei diesen Angelegenheiten. Bei Dingen, bei denen es erlaubt ist, ja. Bei Dingen, bei denen es aber verboten ist, wie Umur al-Aqida, Dinge, die die Aqida betreffen, Glaubensgrundlage betreffen, da gibt es das nicht. Da sollte man eine klare Kante halten und eine klare Schiene fahren, dass diese Dinge einem auch bewusst sind. Das heißt, und man muss auch als jemand, der das Wissen hat, muss man einfach sich auch versuchen, an die Meinungsverschiedenheit heranzutreten, dass man auch versteht, wie hat es die oder die Person gemeint, wenn er diese oder diese Aussage getätigt hat? Was meint er damit, bevor ich ihn komplett Erniedrige und fertig mache, muss man sich zuerst mal anhören, was ist damit gemeint. Der Sheikh Al-Uthaymin, möge Allah mit ihm barmherzig sein, jemand hat ihn gefragt, ist es erlaubt, dass ich über den Toten sage, Al-Marhum? Al-Marhum ist, wenn ich sage, also in unseren Ländern, ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist, in den arabischen Herkunftsländern, ist es oftmals so, dass man sagt, Al-Marhum Fulan. Wörtlich übersetzt würde man sagen, derjenige, dem Barmherzigkeit zuteil wurde. Offensichtlich dürfte man es nicht, weil woher willst du wissen, wo er ist? Woher willst du wissen, ob er Barmherzigkeit bekommen hat? Woher willst du wissen, wie sein Ausgang war bei Allah subhanahu wa ta'ala? Und hier sieht man die weise Art und Weise von diesem Imam, die gute Art und Weise von diesem Sheikh. Und er hat gesagt, wenn du diese Aussage tätigst, weil du erhoffst und bittest, dass er Barmherzigkeit bekommt, dann darfst du das sagen. Aber wenn du diese Aussage tätigst als eine Feststellung, dass du sagst, ja, derjenige, der hat Barmherzigkeit bekommen, dann ist es verboten. Weil dieses Urteil oder seinen Ausgang kennt nur Allah subhanahu wa ta'ala. Aber das, was wir daraus entnehmen, ist diese Weisheit, dass dieser Imam an diese Thematik rangetreten ist und sie erläutert hat und gesagt hat, wenn du es mit dieser Absicht sagst, dann darfst du das ruhig sagen. Wenn du es aber mit dieser anderen Absicht sagst, dann ist dieser Begriff verboten, ihn zu verwenden bei Leuten, die gestorben sind. Außer beispielsweise, dass es Leute sind, wie beispielsweise Generationen des Propheten oder ähnliches, bei denen man weiß, dass ihnen das Paradies versprochen worden ist. Das heißt, liebe Geschwister, darauf sollte man den Fokus legen. Man sollte wissen, mit dieser Meinungsverschiedenheit umzugehen und den Fokus auf den Konsens, nicht auf den Dissens legen, auf die Dinge, bei denen man einen gemeinsamen Nenner hat und nicht den Fokus legen auf Meinungsverschiedenheiten oder Dinge, bei denen man getrennte Meinungen hat. In den Dingen des Fiqh. Na.
القاعدة الثانية كسب القلوب مقدم على كسب الآراء. يعني ممكن أكون بتناقش معك في مسألة وأنا على صواب، لكن لو اشتديت عليك بالقول أخسرك وتضيع مني ونفرك، بقول لك لا ما تشتدش، اكسب القلب ما تكسبش المواقف. ليه؟ لأن مع الوقت الحق هيصل، الصواب هيصل، فما تتعجلش بغلق الباب. ودي قاعدة مهمة قوي، كسب القلوب مقدم على كسب ايه؟ الآراء. في خلاف بينكم فلان، طيب ما تحتدش، الله يكرمك، اعرض الحق بأدب. هذا الحق يبقى لازم يعرض بالحق. اعرض المعروف بالمعروف مش بالمنكر. ما دام معروف يبقى لابد ان يعرض بالمعروف. سيدنا النبي كان يقول ما بال اقوام يفعلون ما يفعلون، ولما يجي يعلم يعلم برفق وينصت للسائل ويستفصل منه لكسب قلبه. الوليد بن المغيرة يذهب متوعدا لرسول الله، إنك سفهت أحلامنا وعبت ديننا وفرقت جمعنا، يحتد على النبي والنبي ينصت، دع قومك وشأنهم. خلص كلامه تهديد وسيدنا النبي ينصت له. شوف كذب القلوب بقى. فلما فرق قال هل فرقت يا عماه؟ أنا سمعت لك أهو فرقت. قال نعم يا ابن أخي. ووجد فيه في أدب الرد. قال اسمع مني. قال أسمع. فقرأ عليه سورة فصلة، ما تكلمش، قرأ القرآن. فقال الوليد يا محمد إن هذا القرآن له لحلاوة وإن له لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغبط وإنه يعلو ولا يعلو عليه ولا يقول هذا بشر. كسب القلب ولا فرجع بوجه غير الوجه، بس أبو جهل موجود. فرعون هذه الأم قال إن الوليد صبأ جاءكم بوجه غير التاني، خاف على المنزلة على الثياب، وراح على طول قال إن محمدا ساحر وانقلب على عقبيه. الشاهد في الحوار إن الرفق جعله يشهد شهادة عجيبة، وده كان نابغ في اللغة وكان محكم بين الشعراء، يعني عارف يعني لغة عربية. فده بنقول لك مهم قوي نكسب القلوب مش الاراء. ما تحتدش في النقاشات الا بضوابط الشر. الحزم له ضوابط. الحزم مش معناه انك تسب او تلعب. بعض الناس ما عندوش تفرقه يا اخوه بين الحزم في النقاش وبين سوء الادب. فتلاقيه يتطاول ويسب ويطعن، ولما يكون ما عندوش حجه يبدا يخش على الامور الذاتيه بقى في الشكل وكذا. لا، احنا بنتكلم في العلم، خليك حدود العلم، حدود الخلاف، حدود المساله وبادب. طب اللي قدامك مش هيقتنع. النبي قال لك كده: انا زعيم ببيت في ربض الجنه لمن ترك المراء ولو كان محق. خلاص مش واقف المراء بقى، خلاص انا بكلم عبد كده مش هيقتنع بكلامي، عمال اجيب له الادله ما فيش فايده. خلاص بارك الله فيك يا ابني، راجع المساله. السلام عليكم. مش وقتي بقى مرام، مش هنقعد بقى نضيع وقتنا وانت مش تقتنع. خلاص انا بلغت الحق بدليله، خلاص كلمه طيبه ومع السلامه. ودي قاعده مهمه تضبط قضايا القلوب في قضيه الخلاف والاختلاف.
Eine weitere Sache, die man erwähnen sollte, ist, dass die Meinungsverschiedenheit im Wissen sein sollte und niemals in den Herzen der Menschen. Und wie erwähnt, auch wenn ich es jetzt mehrmals und mehrmals wiederholt habe, aber manchmal ist es wichtig, dass man es wiederholt. Es geht um Meinungsverschiedenheiten, die erlaubt sind, legitime Meinungsverschiedenheiten. Hier ist es wichtig, dass man wissen sollte, diese Meinungsverschiedenheit sollte im Wissen stattfinden, auf dem Wissen basieren, aber sollte man nicht in das Herz reinlassen. Denn manchmal ist es wichtiger, das Herz deines Gegenübers nicht zu verlieren. Ja, sein Herz zu gewinnen kann manchmal wichtiger sein, als die Debatte zu gewinnen. Und deswegen sagt auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Ich verspreche ein Haus im Paradies für denjenigen, der das Debattieren unterlässt, auch wenn er selbst im Recht ist. Das heißt, die Meinungsverschiedenheit sollte im Wissen sein, nicht in den Herzen. Wenn ich das Gefühl habe, ich rede mit dir über diese legitime Meinungsverschiedenheit oder wir reden über jegliche Meinungsverschiedenheiten, egal welcher Natur, auch das, was ein bisschen von dem Wissen hier loslösen, egal welcher Natur, und ich merke aber, dass wir nicht weiterkommen. Als würde ich gegen eine Mauer reden, du vielleicht hast auch das Gefühl, du redest gegen eine Mauer. Es bringt nichts, diese Debatte weiterzuführen und weiterzuführen, weil man hat das Gefühl, man bewegt sich immer nur im Kreis, es wird sich sowieso nichts ändern. Dann ist es manchmal ganz gut, dass man sagt, okay, Bruder, du hast deine Ansicht, ich habe meine Ansicht, dir gehört deine Ansicht, mir gehört meine Ansicht, lass uns dieses Thema vergessen. Weil dieses unendliche Debattieren, man hat das vielleicht auch zu Anfangszeiten des Praktizierens und so weiter, dass man das mehr erlebt hat oder mehr gekannt hat und so weiter. Man hat sich quasi die Köpfe an diesen Themen gestoßen und abgestoßen, und nur weil man gedacht hat, man kommt weiter mit diesem Debattieren. Deswegen ist es wichtig, dass man sich das vor Augen hält. Und das sehen wir auch in den Biografien der Sahaba, Ridwanullahi alayhim, als sie zum Islam konvertiert sind oder zum Islam gekommen sind. Gab es auch oder gibt es auch in verschiedenen Biografien Situationen, wie sie mit ihren Eltern umgegangen sind, dass sie gesagt haben, euch ist eure Meinung, aber ich werde diese Religion nicht verlassen. Man hat denen vielleicht was vom Koran rezitiert, aber man hat gemerkt, dass sie es überhaupt gar nicht annehmen, ignorant sind dem gegenüber, und dann hat man sie gelassen. Trotzdem ist man nicht von der Religion abgewichen. Das heißt, das ist wichtig, dass man das versteht. Die Meinungsverschiedenheit ist im Wissen und nicht im Herzen. Und manchmal kann es wichtiger sein, das Herz meines Gegenübers zu gewinnen, yani ihn als Person nicht zu verlieren, kann manchmal wichtiger sein, als die Debatte an sich zu gewinnen.
الخامسة: لا تهدم جسورا بنيتها، ربما تحتاج ترجع فما تلاقيش الجسر اللي انت كنت بنيته ثم هدمته. يعني ايه؟ لا شك بينا كإخوة جسور طويلة جدا من الحب والود والتآلف، ما نجيش في لحظة نهدم ده كله في لحظة غضب ونقطع الود ونغلق الأبواب، تبقى مشكلة. المسلم ليس هكذا، بل يراعي جسور الود الموجود. ودي قضية مهمة قوي في باب الاختلاف. فلا تهدم جسورا بنيتها. اللي بعدها نقوله باختصار في الوقت، اللي بعدها: اكره الخطأ ولا تكره المخطئ. اكره الخطأ دائما، يعني نفرق بين القول والقول، بين الفعل والفاعل، إلا إذا غلب الفعل على الفاعل. عندنا كده قواعد حتى يقررونها، يقول لك النادر لا حكم له، امر نادر خلاص تغاضى عنه ملوش حكم ده. انما اذا غلب خلاص بنحكم على الغالب، اللي اجتهد مش شرط ده، زي ما النبي فعل صدقك وهو
كذب
كذوب، لان الاصل الشيطان ايه؟ الكاذب، يقول بكده. يبقى لازم يبين حاله عشان يحذره الناس، انما دي هو صادق، خد دي مني. اذا دايما احكم على الاقوال، عشان كده كثيرا ما اقول ما تسالنيش عن فلان، قل لي ماذا قال، عشان نعرض هذا القول على الكتاب والسنه، وافق كلامه صحيح، خالف الكلام ده خطا، وننظر لحاله بقى الاصل في ايه؟ الصواب وتحريه، يبقى نحكم عليه بالاصل. لا الاصل في البدعه والدعوه اليه والعمل به، نحكم عليه بالبدعه لانه غلب عليه الشر. اذا بنحكم بالغالب، اما النادر فلا حكم له، فلا حكم له. اذا مهم جدا نحكم على الاقوال وعلى الافعال، لكن نخلي بالنا من القائل ونخلي بالنا من الفاعل، ودي قضيه مهمه جدا في باب الاختلاف.
Weiterhin ist es wichtig zu erwähnen, aus den vorhin bereits erwähnten Aussagen, dass es wichtig ist, dass man sich die Option offen halten sollte, zurückzukehren, wenn es um Diskussionen geht, die vielleicht ausarten, Meinungsverschiedenheit. Und das Tolle an dieser Thematik heute Abend, liebe Geschwister, wir reden ganz viel über die Meinungsverschiedenheit im Wissen. Der ein oder andere mag sich die Frage stellen, eigentlich geht das an mir vorbei, weil ich bin sowieso nicht oder ich zähle mich nicht als Schüler des Wissens oder jemand, der debattiert oder ähnliches. Aber diese goldenen Regeln kann man allgemein in seinem Leben implementieren. Du kannst das grundsätzlich immer, egal welche Meinungsverschiedenheit du hast, wenn du Meinungsverschiedenheit hast mit deiner Frau, mit deinen Kindern, mit Familie, mit Freunde, mit Arbeitskollegen oder wie auch immer, danach kann man leben. Da sind Richtlinien, wie man miteinander umgehen sollte in Meinungsverschiedenheiten. Auch wenn dieses Thema basiert auf Meinungsverschiedenheiten im Wissen. Aber grundsätzlich kann man sehr viel Nutzen daraus ziehen für sein privates und generell für Dinge im alltäglichen Leben. Das heißt, wenn wir sagen, lass die Option offen, zurückzukehren, was bedeutet das? Das bedeutet, dass wenn man eine Meinungsverschiedenheit hat, eine Diskussion, die vielleicht ausgeartet ist oder ähnliches, sollte man nicht direkt alles über den Haufen werfen. Sollte man nicht direkt alles über den Haufen werfen und im Sinne von, dass es ausartet, dass man vielleicht abfällig wird, dass man frech wird, dass man den Respekt verliert, dass man quasi sich so verhält, dass eine Rückkehr, dass man sich nachher zu sehr schämt, zurückzukehren, weil man sagt, boah, ich bin so ausgerastet, es ist so ausgeartet und so weiter und so fort. Und das ist das, was man immer sich offen halten sollte. Es gibt, auch wir jetzt als Geschwister, wenn wir uns jetzt hier betrachten, guck mal, wie viele Jahre wir schon miteinander verbracht haben, wie viele Sitzungen wir hatten, wie oft man zusammengesessen hat, schöne Zeit miteinander gehabt hätte. Es dürfte nicht vorkommen oder es dürfte nicht passieren, dass jetzt beispielsweise eine Meinungsverschiedenheit kommt, egal ob im Wissen oder wenn wir sagen auch so im alltäglichen Leben, die all das kaputt macht. Die all diese Jahre, die man miteinander hatte, das gemeinsame Leben und so weiter, die das kaputt machen. Und das ist, sollte man sich immer bedenken, egal wie wütend du vielleicht in diesem Moment bist oder ähnliches, werf nicht alles über den Haufen, versuch trotzdem rational und bedacht zu reagieren und zu agieren. Das nächste, was wir erwähnen, ist, wie bereits auch angekündigt, man sollte immer den Fehler hassen, aber nicht die Person, die diesen Fehler macht. Und da gibt es lediglich eine Ausnahme, wenn man sagt, aber in der Natur dieser Person ist es so, dass immer diese Fehler und diese Person ist, der Grundsatz in dieser Person, die Ausnahme ist, dass er gut ist. Aber grundsätzlich sind es immer die Fehler oder er ruft zu einer Bid'a auf, er ruft zu Neuerungen in der Religion auf, er zeigt sich nicht einsichtig und so weiter und so fort. Dann ist das etwas anderes. Aber wenn wir jetzt vom normalen Zustand reden, dann ist der Grundsatz in einer Person, dass sie Gutes vollzieht. Der Grundsatz, nach dem wir handeln, ist, dass die Person grundsätzlich gut ist, aber es können Fehler geschehen. In einem solchen Fall sollte man den Fehler hassen, aber nicht die Person, die diesen Fehler praktiziert. Umgekehrt, wie wir gesagt haben, ist es, wenn der Grundsatz in dieser Person ist immer schlecht, aber die Ausnahme ist, dass sie manchmal gut ist. Mit dieser Person verfährt man dann natürlich anders.
Ja. إنما العاصي نرحمه، ندعوه، نذكره، ناخذ بإيديه، مش نقتله ونفسد حياته. يبقى أنا محتاج أبغض المعاصي لكن أعالج العاصي، أعالج العاصي وأسعد، لأنك بمثابة الطبيب لما يجي لك مريض تقتله ولا تعالجه؟ تعالجه. فدي مهمة الدعاء، مهمة طلاب العلم، إنه يعالج المريض مش يقتله. فنبغض المعصية ونعالج العاصي، وفي المعصية بنفرق بين الخطأ العارض وبين الخطأ المنهجي. خطأ عارض، واحد ارتكب كبيرة زنا، سرق، معصية، نرحم ونذكر، ما نقنطوش من رحمة الله، نفتح له باب التوبة. بخلاف الخطأ المنهجي، مبتدع ضال مضل يدعو للضلال، فده محتاج بقى لسه النوع الثاني من الخلاف المذموم اللي هنتكلم عنه، وقضية الشد على المخالف وإيه ضوابطها والهجر الشرعي يكون إزاي، دي لسه جاي. إن احنا هنتكلم عن الأخطاء العارضة الآن. يبقى ابغض المعصية وارحم العاصي وذكره بالله عن طريق الأمر المعروف والنهي عن المنكر. آخر قاعدة بقى في قضية الاختلاف قال فيها الإمام رحمه الله تعالى كما نسب إليه، ونختم اللقاء. أين هي القاعدة السابعة؟ انتقد القول لكن احترم القائل. انتقد القول لكن احترم القائل. بناظر الواد عبد الكريم، فكل تركيزي على الكلام بتاعه مش عليه هو، لأن بعض الناس في المناظرات يترك المادة العلمية ويقعد يسب ويلعن في الشخص نفسه. دي مصيبة. لا، نقول له انت جاي تناظر، ما تخليهاش بقى، ما تشخصنش العملية، نجي نناظر في العلم، ما تنفسنش زي ما بيقولوا كده الجماعة الطيبين. تقول لك انت مكشر كده، انت مالك يكشر، انت مالك ما بتاعتكش شركة، اتكلم على اللي بيقوله، شوف بيقول ايه ورد عليه. لا اصل عمال يضحك، طب ما يضحك هو حر، نعمل له ايه؟ اصله قاعد منفوخ، احنا مالنا ومال نفخته؟ انا عايز اتكلم عن البدعه اللي عنده او المخالفه اللي عنده، فعالجها بالدليل، سيبك من الشخص ده. اذا نقول لك انتقد القول واحترم القائل، لان بعض الناس للاسف برضه فتنه يقع في بعض طلاب العلم، قضيه التطاول على من يناظره، حبه انا هفحمه وانا هعمله، ويقعد يتريق ويسخر. ودلوقتي حتى عاملين برامج على التيك توك اسمها بوم بوم بام بام، وايه ده؟ ايه ده منظمات علميه دي؟ قال بيناظر مثلا الروافد، يقول لك برنامج بوم بوم، ايه بوم دي؟ مش انا لا ادري. يقول لك الشيخ فلان بمبم له، خليه بمبم له، إيه؟ دي مش مناظره، ده تهريج وبعد عن المنهج. المنهج يقول انتقد الاقوال وعالج بالدليل، انما لا تسخر من القائل، لأن هدفنا الهداية مش الصد عن سبيل الله. سخريتك بمن تناظره ينفره، فإحنا مش عايزين دي خالص. انتقد الأقوال وبين الصواب من الخطأ بدليل، واحترم القائل، لأن احترامك كسب للقلب، وربما يكون سبب في الهداية والأخذ بيده إلى رحمة الله عز وجل. بهذا القدر نكتفي، فإن قدر بقاء وكان اللقاء هنبدأ نتعرف على النوع الثاني من الخلاف،
Willkommen zu den oder zu zwei weiteren Punkten, und das sind die letzten Punkte des heutigen Vortrages. Und diese Punkte sind wirklich sehr, 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 sehr wertvoll für jeden, der zuhört, weil das Punkte sind, wie vorhin erwähnt, die man vielleicht von all den Punkten, die man bis jetzt hatte, noch mehr in seinem Leben implementieren kann und versuchen sollte, danach zu leben. Wie wir vorhin erwähnt haben, die viele Grundsätze, die wir jetzt erwähnt haben, können schon einen gewissen Bezug auch zum Wissen haben, wenn es um Debatten in Dingen der Wissenschaft oder Ähnliches angeht. Aber die zwei Punkte, welche wir jetzt erwähnen, sind Punkte, die wir in unserem Leben alltäglich leben können und danach handeln sollten. Der erste Punkt, den wir entnehmen, ist, dass man die Sünde hassen sollte, aber versuchen, den Sünder von der Sünde zu heilen. Und das ist ein Punkt, der wirklich sehr, 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 sehr wichtig ist. Und das zeigt auch, Das zeigt die Charakteristik einer islamischen Gemeinschaft, wie sie im Koran erwähnt ist, wie man ticken sollte, wenn es heißt, ihr seid die beste Gemeinschaft, ihr gebietet das Gute und ihr verbietet das Schlechte. Diese Eigenschaften, liebe Geschwister, sind Gold wert. Wenn du jemanden in deinem Freundeskreis hast, wenn du jemanden in deinem Bekanntenkreis hast, bei dem du weißt, er sündigt, gewisse Sünden, egal welche Sünde dir gerade einfällt, jeder hat so jemanden in seinem Freundeskreis oder in der Familie, an den er jetzt gerade in diesem Moment denken kann. Hasse das, was er tut, aber niemals, dass du ihn hast. Und versetz dich einfach, und das ist das Gute, versetz dich in seine Situation, wenn du in seiner Situation wärst, in seiner Position wärst. Jeder von uns im Endeffekt weiß doch in etwa, was richtig und was falsch ist. Und jeder von uns sündigt. Der eine mehr, der andere weniger. Und genauso wie du willst, dass man mit dir verfährt, versuch mit den anderen sanftmütig und barmherzig zu sein. Wenn du weißt, er macht diese Sünde, du kannst diese Sünde hassen, aber nicht ihn verabscheuen. Was bringt dir das? Er wird noch mehr verloren gehen. Sei du derjenige, der versucht es, ihn auf eine gute Art und Weise zu erklären. Sei du derjenige, der beispielsweise sagt, ich gehe gut mit ihm um. Und deswegen wurde auch ein Imam wurde gefragt, was ist das Urteil von demjenigen, der nicht betet? Was ist das Urteil von demjenigen, der Imam, der gefragt wurde, was ist das Urteil, was ist das Urteil von dem, der nicht betet? Der hat gesagt, das Urteil ist, dass du ihn zur Moschee nimmst. Das heißt, du kannst es hassen, dass er nicht betet. Aber es bringt nichts im Endeffekt, dass du dann sagst, okay, er betet nicht und er ist so und du fängst an, ihn zu verabscheuen. Nein, deine Aufgabe ist es, wenn du weißt, dass es eine Sünde ist, versuch du, ihn zur Moschee zu bringen. Das ist deine Aufgabe. Aber oftmals macht man es sich zu gemütlich, weil dieser Weg ist mit Anstrengung verbunden und es ist leichter, ihn abzustempeln. Es ist leichter, ihm zu sagen, du bist auf dem falschen Weg, tschüss, du machst das und jenes. Und deswegen sollte man nicht vergessen, wie man selbst war am Anfang. Nicht jeder hatte diesen Luxus, in einer praktizierenden Familie zu sein oder ähnliches. Und auch die meisten, die jetzt zuhören, und wir zählen uns alle dazu, jeder hat einen holprigen Start, man hat diese Sünde gemacht, man hat das gemacht, man hat jenes gemacht, aber trotzdem war man dankbar, wenn man jemanden hatte, der gut mit einem umgegangen ist. Das heißt, den Sünder, die Sünde sollte man hassen, aber nicht den Sünder, die Sünde sollte man hassen, aber nicht den Sünder an sich hassen. Und der letzte Punkt, wenn du mit jemandem diskutierst, lass es nie persönlich werden. Das ist auch die Kunst, wie wir vorhin erwähnt haben, dass man sein Ego unterdrücken sollte. Wenn du merkst in einer Diskussion, wenn du merkst, dass jemand anfängt persönlich zu werden, dann weißt du oftmals, und das sagt man auch so schön, derjenige, der laut wird, der persönlich wird, der lauteste im Raum ist der Schwächste, derjenige, bei dem du merkst, es hat normal angefangen, dann wurde er voll ausfallen und persönlich. Warum? Weil er selbst keine Argumente mehr hat, weil er vielleicht schwach ist, weil er schwach in der Diskussion ist. Deswegen, egal mit wem du redest, sei es jetzt in Dingen des Wissens oder andere Thematiken, in denen man eine Meinungsverschiedenheit hat, lass es nie persönlich werden. Nicht, weil du das Gefühl hast, ich habe jetzt keine Argumente mehr, und dann gehst du auf sein optisches Aussehen oder wie er aussieht, wie er gebaut ist, ob er dick, dünn, groß, klein, ob er noch Haare auf dem Kopf hat oder nicht. Und du wirst dich selbst dabei ertappen, dass du derjenige bist, der jetzt auf einmal fresh geworden ist, der sein Benehmen verloren hat und all diese Dinge. Deswegen, das waren einige Punkte, die wir erwähnt haben. Und ich wiederhole es nochmal, auch wenn es jetzt sehr, sehr oft wiederholt wurde, bei Meinungsverschiedenheiten, die erlaubt sind. Wenn es Allah so vorschreibt, werden wir in den nächsten Vorträgen über eine sich zu spalten, sich zu entfernen von Personen, wann kann das geboten sein, wann kann es eine Pflicht sein und wann ist es gut, dass du dich von jemandem spaltest. Und das ist das, was wir vorhin erwähnt haben, beispielsweise ein Mubtadi, jemand, der die Bid'ah macht, aber auch darauf beharrt und dazu aufruft und einfach keine Einsicht zeigen möchte. Das sind Themen für die nächsten Vorträge, wenn es Allah solche so vorschreibt. Ich sage diese Worte bitte bei Allah für mich und euch um Vergebung.
شيخنا الشيخ بدر فهمي مرحبا يقول لو تقرنت شيخنا يقول السائل جربت من بيتنا،
خرجت
خرجت ماشي أوكي، خرجت من بيتي بعد ما صليت المغرب مسافرا للقاهرة، ووصلت بعد صلاة العشاء الصحيح. هل كنت أصلي العشاء جمع تقديم أم أنتظر لما أصل القاهرة وأصلي قصرا؟ ما دام شرع في السفر بعد صلاة المغرب فله الرخصة، لأن الرخصة بتبدأ مع الشروع في السفر، فخلاص يكمل سفره وبإذن الله تعالى ما يصلي قصرا حتى يأخذ بالرخصة. وإن أراد أن يجمع له ذلك، له الجمع، ولكن إن جمع في الحضر هيجمعها تامة مش قصرا. فإن أراد أن يجمع العشاء لظروف مشقة السفر مثلا، ولا يدري ربما يتأخر في السفر، ربما لا يتمكن، فإن أراد الجمع له ذلك، لأن النبي جمع في المدينة بلا سفر وبلا مطر. قال ابن عباس: أراد ألا يحرج أمته. فإن أراد أن يأخذ بالرخصة له ذلك أن يأخذ، لكن إن أخذ بها هو في الحضر يعني في المدينة مازال بتاعته لم يبدأ السفر، هنقول له اجمع جمع تقديم لكن تام 4 ركعات، وهذا صواب وهذا صواب، ولا شيء بإذن الله تعالى. يقول أخونا عبد السلام عبيد: مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول يا شيخنا الفاضل: هل الشيعة مسلمين وهم يسبون الصحابة؟ وهل نكفرهم؟ وهل يخلدون؟ أجبنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. فرق بعض العلماء بين الغلاة منهم كالعمائم وغيرهم، فقالوا: هلاء كفار مرتدون. لماذا؟ لأنهم طعنوا في عرض النبي فكذبوا القرآن، ومن كذب حرفا من القرآن فقد ارتد عن الإسلام. كذلك يسبون الصحابة. أما في بعض العوام ما يعرفش حاجة خالص، هو كده طلع أهله من إيران ما يعرفش حاجة خالص، نعرف واحد هنا في دار بروكن عندنا هنا، ده لا يعرف لا يمين ولا شمال، ده على الفطرة كده مصبوب، حتى لو قال له أنا سني خلاص، سني خلاص. فالعلماء قالوا: أما العوام فلا بد من بيان المحجة وإقامة الحجة، إنما اللي هم من أهل العلم منهم طبعا لا شك أنهم مرتدون كفار. إذا الروافد من أصحاب الفهم وكذا دول كفار ومرتدون، ليس بمذهب كما يقول البعض للأسف. أما العوام المعينين بالذات نقيم عليهم الحجة بإزالة الشبهة، والله أعلى وأعلم. طبعا الكافر مخلد في النار إن مات على ذلك. بهذا القدر خلاص انتهت الأسئلة. طيب نقول للبث: السلام عليكم وبركاته، ونحن معكم لو حد